HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Karneval, das ist ja die Zeit, in der wir gerne mal in andere Rollen schlüpfen, uns von einer ganz anderen Seite zeigen. Aber auch sonst spielen wir ja im Leben viele Rollen. In der Familie als großer Bruder oder starke Schwester, in der Firma als Chef, in der Schule vielleicht als Klassenclown. Nicht alle Rollen suchen wir uns freiwillig, aber manche helfen einfach, gut durchs Leben zu kommen. Über die Rollen unseres Lebens heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Aber zunächst Themen der Woche aus der Welt von Kirchen und Religion. Bei der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in den Kirchen geht es um Aufklärung einerseits, um Prävention andererseits, aber auch um Entschädigung. Im vergangenen Jahr haben Betroffene von Missbrauch in der katholischen Kirche sogenannte Anerkennungsleistungen in Höhe von rund 9,4 Millionen Euro erhalten. Diese Zahl wurde am Freitag genannt bei der ersten Jahresbilanz der von den Bischöfen eingesetzten unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen. Die soll in jedem Einzelfall über die Höhe der Entschädigung entscheiden. Dort sind bis Ende des vergangenen Jahres mehr als 1.500 Anträge eingegangen. Ausgezahlt wurde bisher nur in rund 600 Fällen, durchschnittlich etwas mehr als 21.000 Euro. Für Vertreter des Betroffenenbeirats der katholischen Deutschen Bischofskonferenz ist das eine Enttäuschung, denn ursprünglich waren mal Zahlungen von bis zu 400.000 Euro gefordert worden.
In dem Beratungsgremium saß auch Patrick Bauer. Der Mann mit den funkelnden Augen hinter der Brille und der Schiebermütze auf dem Kopf wurde als Junge in einem Internat über Jahre missbraucht. Heute arbeitet er selbst als Gefängnisseelsorger im Bistum Köln.
Es gibt regelmäßig Gespräche zwischen dem betroffenen Beirat und der UKA und der Deutschen Bischofskonferenz. Aber wenn man genau hinschaut, dann wird zwar zugehört, aber es bleibt völlig folgenlos.
Weitere Kritik von Betroffenen gab es im vergangenen Jahr, weil Antragsteller sehr lange warten mussten, bis Anträge bearbeitet wurden.
Ich selbst habe meinen Antrag im Mai gestellt und habe bis heute noch nicht mal eine Eingangsbestätigung bekommen.
Dieses Warten, so sagen es viele Betroffene, erinnere sie an die schrecklichen Erlebnisse in ihrer Kindheit oder an spätere Erlebnisse mit der Kirche, als ihnen niemand zuhörte und niemand glaubte. Die Kommission gab nun bekannt, dass die Zahl der Mitarbeitenden noch einmal erhöht wurde. So wolle man Vorgänge beschleunigen. Bisher sind weniger als die Hälfte der Anträge entschieden worden. Mit einer Priorisierung wolle die Kommission aber ermöglichen, dass ältere oder erkrankte Betroffene schneller Geld erhalten, so die Vorsitzende Margarete Reske.
Denn man muss natürlich sagen, wir möchten uns, und das scheint uns wirklich wichtig, den Antragstellerinnen und Antragstellern es auch ermöglichen, von einer Zahlung, die ihnen zuerkannt wird, dann auch noch zu profitieren.
Forderungen von Betroffenen, dass nicht jeder Antrag im Detail begutachtet, sondern eher pauschal gezahlt werden solle, lehnte die Kommission allerdings ab.
Dass uns in diesen Akten nun geschilderte, unendlich bedrückende Missbrauchsgeschehen, das Grundlage des Antrags auf Anerkennung des Leids ist, verbietet jede schematische Bemessung.
Agnes Wich wohnt in München und hat dort als Betroffene von sexualisierter Gewalt gerade hautnah miterlebt, wie ein Gutachten Missbrauch und Vertuschung in erschreckender Weise öffentlich macht. Sie wirft der Kirche vor, dass die Kommission wieder nicht für Transparenz sorgen würde.
Es gibt zum Beispiel einen sogenannten Kriterienkatalog, an dem sich die Leistungsbemessung orientieren soll. Es ist nicht nachvollziehbar, welcher dieser vielen genannten Punkte auch wirklich in das tatsächliche Schmerzensgeldverfahren einbezogen wird und wurde. Also ist das Ganze deutlich intransparent.
Die unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen in der katholischen Kirche entscheidet über die Höhe von Entschädigungszahlungen an Opfer von sexueller Gewalt in der Kirche. Die Kommission hat in dieser Woche eine erste Jahresbilanz vorgelegt. Für die Betroffenen bleibt es bei einer unbefriedigenden Situation. Christina Zülke berichtete. Am vergangenen Montag war Valentinstag, gerne gefeiert als Fest der Liebe, auch in vielen Kirchengemeinden. In Darmstadt zum Beispiel hatten die evangelische und die katholische Kirche gemeinsam eingeladen zu einer ökumenischen Segensfeier für alle, die sich lieben.
Im ganzen Kirchenschiff von St. Elisabeth schweben kleine Herzluftballons, am Altar stehen Blumen und Kerzen. Die Paare, die den ökumenischen Gottesdienst besuchen, halten Händchen und freuen sich, zusammen ein paar besinnliche Stunden genießen zu können.
Tatsächlich kann ich sagen, wenn mir was heilig ist, dann ist es die Familie. Und dafür lohnt es sich auch, den Segen in Anspruch zu nehmen?
Also bei mir ist das so, dass ich jetzt mit Valentinstag nicht so viel anfangen kann. Deswegen finde ich, wenn man dann gemeinsam Zeit verbringt, ist das schöner und wertvoller, wie als wenn man sich irgendwie was hin und her schenkt. Und deswegen finde ich das jetzt hier eigentlich eine ganz schöne Sache.
Die evangelische Gemeindepädagogin Maren Detmers gestaltet den Gottesdienst mit und erklärt, dass der Valentinstag nicht nur ein kommerzieller Tag ist, der Geschäfte möglichst viele Blumen und Pralinen verkaufen lässt, denn er ist nach dem heiligen Valentin benannt, einem Mann, der sich für die Liebe eingesetzt hat.
An dem heutigen Tag wird auch an den Valentin gedacht, der als Heiliger verehrt wird, besonders in der katholischen Kirche, weil er zu seiner Zeit Trauungen vollzogen hat, die er aber nicht durchführen durfte, und dafür wurde er hingerichtet. Also ein Märtyrer sozusagen im Namen dessen, was er aus Liebe getan hat.
Das Motto Liebe spielt hier in der St. Elisabeth-Gemeinde eine große Rolle, denn anders als in vielen katholischen Gemeinden segnet Pfarrer Karl-Heinrich Stein auch homosexuelle Paare.
Und es gab ja die große Aufregung, segnen kann man alles, nur in diesem Fall Menschen nicht, das geht nicht. Also Segen muss möglich sein, und heute Abend ist ja Segnung, wenn Paare kommen, da ist ja nochmal deutlich, es ist ja keine Hochzeitsfeier heute, da ist ja nochmal ganz klar deutlich. Bei uns gibt es die Definition, dass eine Ehe nur zwischen Mann und Frau momentan geht. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie dann wirklich wandelt, aber ich glaube, das ist noch ein wichtiger Prozess im Vorfeld wichtig.
Für Karl-Heinrich Stein hat die Liebe viele Facetten. Ob als Paar oder unter Mitmenschen, seine Botschaft ist, wechselt die Perspektive und versucht, Beziehungen und Bedürfnisse auch mal durch andere Augen zu betrachten. Das könne in vielen Konfliktsituationen wahre Wunder wirken.
Ein Segensgottesdienst für alle, die sich lieben. Dazu hatten in Darmstadt die evangelische und die katholische Kirche gemeinsam eingeladen. HR-Inforeporterin Stefanie Hofmann hat uns beschrieben, was die Gottesdienstbesucher dabei erleben konnten. Am kommenden Pfingstwochenende soll es in Hilders in der Rhön ein kirchliches Mega-Event geben, ein Pfingstfest der Jugend. Und das planen zwei junge Frauen und erwarten dazu rund 500 junge Menschen, die mitmachen. Und außerdem suchen sie schon jetzt noch jede Menge Leute für ihr Team.
Die 26-jährige Eileen Betz aus Hilders Liebharz hat ein besonderes Anliegen.
Wir wollen auf jeden Fall Jugendliche zum Glauben bewegen, die vielleicht den Glauben jetzt noch nicht in ihrem Leben so integriert haben, das Feuer neu erwecken, aber auch generell Leute zum Glauben bewegen.
Mit einem ansprechenden Programm für Menschen zwischen 14 und 30 Jahren.
Vom Programm her ist für jeden was dabei. Also wir planen andächtige Zeiten, aber auch eine Lobpreisparty. Wir machen auch eine Wanderung mit einem Late-Night-Prayer und wir bieten verschiedene Workshops an, zum Beispiel, dass man quasi Bibelstellen kalligraphisch darstellt. Es wird auch einen Workshop zum Thema Berufung geben, wollen den Leuten gerne was an die Hand geben, dass sie das Feuer, was sie an dem Pfingstfest spüren, dass es überall weiterlebt.
Und in die anderen Gemeinden getragen wird. Sie und ihre Freundin haben so ein Pfingstfest der Jugend erstmals in Salzburg erlebt, veranstaltet von der sogenannten Loretto-Gemeinschaft, einem christlichen Verein. Mit in Initiatorin Viktoria Dücker aus Hilderseck-Weißbach, 24 Jahre alt, ist Feuer und Flamme.
Mich macht euphorisch diese Vorfreude auf das Fest, und ich sage immer, das war da irgendwie diese Tankstelle, die ich da erlebt habe in Salzburg, und ich freue mich darauf, dass andere Menschen das einfach miterleben können und dass das hier bei uns in der Region ist und für jeden zugänglich ist. Ja, und dass halt einfach auch die Anreise nicht so weit ist und dass wir auch für jede Altersspanne verschiedene Programmpunkte haben, wo sich jeder angesprochen fühlen kann.
Die beiden haben einen Verein gegründet mit rund 50 Unterstützern für die Festivalorganisation. Aber es werden noch viel mehr gebraucht für die Technik, das Catering, Messdiener und 8 bis 10 Beichtväter.
Wir haben ja die Erfahrung in Salzburg gemacht, dass das ein sehr emotionaler Abend ist und wo man ermutigt wird, zur Beichte zu gehen, und dass da auch wirklich viele zur Beichte gehen, dass der Rahmen geschaffen wurde, dass man sich traut und sich auch bereit dafür fühlt, und deswegen brauchen wir so viele Beichtväter.
Die 23-jährige Lea Schmidt aus Hilders-Simmershausen leitet das Deko-Team.
Also ich finde immer, wie der Raum hergerichtet ist, ist sehr wichtig, damit man sich gleich wohlfühlt. Der Hauptort wird der Ulstersaal sein. Das ist ja ein sehr großer, offener, heller Raum, das einfach die Dekoration, das Programm unterstützt, nicht zu wuchtig ist, nicht zu viel. Und zusammen findet man dann ein gutes Konzept, was das Ganze noch ein bisschen schöner macht.
Am Pfingstwochenende soll ein großes kirchliches Jugendfestival in Hilders in der Rhön junge Leute für den Glauben begeistern. Bis dahin ist für die Organisatorin noch viel zu tun. Worum es geht, hat uns HR-Info-Reporterin Petra Klostermann beschrieben.
HR-Info. Himmel und Erde.
In dieser Woche beginnt ja eigentlich die heiße Karnevalszeit. Normalerweise eine Zeit, in der wir auch ganz gerne mal in andere Rollen schlüpfen, uns mal von einer ganz anderen Seite zeigen. Warum so ein Rollentausch so viel Spaß macht und welche Rollen wir sonst so im Leben spielen, darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Pandemiebedingt sind ja erneut die meisten Karnevalsveranstaltungen und Umzüge abgesagt worden. Aber nicht alles fällt aus. Manche Sitzung wurde aufgezeichnet oder gleich ins Internet verlegt. Also Kostüm an und Maske auf und dann findet der Rollentausch eben auf dem heimischen Sofa statt.
Wenn dieses Lied durch das Kolpinghaus im Herzen der Limburger Altstadt tönt, dann liegen sich im Saal alle in den Armen und schunkeln. Hier feiert der Limburger Rauchclub traditionell 6 Sitzungen mit jeweils 200 Gästen. Aber auch in diesem Jahr muss die Party wegen Corona verlegt werden. Vom Kolpinghaus ins Internet. Boris Frohne vom Rauchclub erzählt.
Man kann es nicht miteinander vergleichen. Im Saal ist die Stimmung, ist die Wärme, ist die Nähe, ist die Interaktion mit dem Gast. Sprachfehler oder Versprecher auf der Bühne, die werden dort zum Lacher. In der Online-Geschichte ist es eigentlich eher schlecht.
Auch Witze und Büttenreden wie diese hier kommen auf einem kleinen Bildschirm manchmal nicht so rüber.
Als ich zuletzt vor 20 Jahren beim Rauchclub Büttenredner war, da muss man nicht um Inselkafe mit Mundschutz in die Stadt rumlaufen.
Und trotzdem hat sich der Rauchclub entschieden, dieses Jahr seine 2. Online-Sitzung zu feiern. Im letzten Jahr war die 1. Ausgabe nämlich schon mega erfolgreich. Rund 15.000 Mal wurde die Sitzung über den YouTube-Kanal des Rauchclubs abgerufen.
Und auch das Feedback, als wir dann losgelegt haben und alles ist übergelaufen. Also dann kamen Nachrichten über Nachrichten aus irgendwo in Hessen, die sich die Sitzung angeguckt haben und gesagt, wenn ihr wieder eine Kappensitzung macht im Saal, wir kommen. Also das ist tatsächlich, wir haben Leute erreicht, die wir niemals sonst erreicht hätten.
Aber nicht nur Leute von weiter weg schauen die Online-Sitzung, auch eingefleischte Fans des Rauchclubs. Wolfgang Bartoschek ist 70 und seit seiner Jugend fast immer live bei der Sitzung dabei. Und jetzt eben im Internet.
Da gab es ja so Pakete mit Wein und Knabbergebäck und Luftschlangen. Die haben wir uns also besorgt. Ja, und da haben wir hier unsere Essdiele haben wir umfunktioniert in einen kleinen Fastnachtssaal.
Der Wein im Paket des Rauchclubs ist übrigens der gleiche, der normalerweise in der Halle ausgeschenkt wird. So kommt der gewohnte Geschmack nach Hause. Eigentlich hatten sich Bartoscheks in diesem Jahr wieder auf eine Live-Sitzung gefreut, weil ihnen die Gemeinschaft fehlt. Aber die fällt leider auch jetzt wieder aus.
Ja, wir haben natürlich akzeptiert, dass es wieder anders läuft und wir werden also am kommenden Donnerstag die Sitzung wieder im Livestream verfolgen. Ne? Haben schon das Weinpaket bestellt, das werden wir nächste Woche abholen. Und dann wird das ja ähnlich ablaufen.
Hello!
Wenn die Essdiele zum Fasnachtssaal wird, so mancher Karnevalsverein verlegt die Sitzung dieses Jahr wieder ins Internet. Unser Reporter Benjamin Müller erzählt uns das vom Rauchclub Limburg. Und dann findet eben das Spiel mit den Rollen daheim statt. Die Rollen unseres Lebens, unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Denn tatsächlich spielen wir ja im Leben viele Rollen, nicht nur zur Karnevalszeit. Manche Rollen übernehmen wir unbewusst, manche noch nicht mal freiwillig. Zum Beispiel in der Familie. Svenja Lütke ist Psychologin und Familientherapeutin. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr darüber gesprochen, welche Bedeutung eigentlich die Rollenverteilung in der Familie hat.
Frau Lütke, welche klassischen Rollen gibt es denn so in der Familie?
In dem System Familie gibt es die klassischen Rollen von Vater, Mutter, Kind, Bruder, Schwester, Oma und Opa zum Beispiel. Und jede Rolle hat in der Regel eine Aufgabe, eine bestimmte Funktion, an die auch bestimmte Erwartungen geknüpft sind. Da ist dann zum Beispiel die strenge Mutter, die von ihren Kindern verlangt, einen ja zum Beispiel höflichen, freundlichen Umgang miteinander zu haben. Und somit hat sie die Funktion, die Kinder liebevoll, aber auch mit einer gewissen Strenge zu erziehen. Also erwartet man von ihr die Rolle der liebevollen, aber strengen Mutter.
Mhm. So bestimmte Rollen sind damit ja eben auch gegeben, wie Sie sagen gerade. Aber wie ist das denn, wenn die Mutter sich so eher als beste Freundin der Tochter verstehen möchte? Geht das?
Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Drehbuch des Lebens. Also wir haben mehrere Drehbücher in unserem Leben, auch mit verschiedenen Rollen. Und wenn man das mal so einbezieht, dann ist das Leben so wie eine Serie, in der sich so Charakter entwickeln und auch verändern. Und wenn der Erziehungsauftrag erfüllt ist bei der Tochter, dann klappt das mit der guten Freundin oder der Beziehung als gute Freundin zu der Tochter eigentlich ganz gut. Nur kann man zum Beispiel nicht von seiner 8-jährigen Tochter verlangen, sie in Themen zu involvieren, für die sie vielleicht noch viel zu klein ist. Also Themen, die man tatsächlich mit einer erwachsenen besten Freundin besprechen würde. Und dann würde man nämlich selbst seiner Rolle als Mutter nicht gerecht werden und würde der kleinen Tochter eben auch eine Rolle zuweisen, mit der sie überfordert wäre. Deswegen muss man da mal so ein bisschen vorsichtig sein. Man kann gerne ein gutes Verhältnis haben zu seiner Tochter, aber man darf auch nicht vergessen, dass man die Rolle der Mutter sein Leben lang beibehält.
Jetzt gibt es bestimmte Rollen, die sind klar, natürlich die Erziehungsberechtigten, aber es gibt ja auch noch andere Rollen, die sich dann ausbauen, also die Gradlinige, vielleicht die Unverantwortliche dann in der Familie, der Trinker oder der über die Stränge schlägt oder was auch immer, der Rebell. Wie verteilen sich diese Rollen? Wie kommt denn jedes Familienmitglied zu diesen speziellen Rollen?
Also die Rolle hat tatsächlich immer etwas mit den Erwartungen auch zu tun. Und manchmal ist es auch so, dass bestimmte Rollen mir etwas Gutes tun. Ja, also wenn ich zum Beispiel die Rolle der Rebellin eingenommen habe in der Familie, dann ist es so, dass mir diese Rolle der Rebellin vielleicht häufig nützt. Nämlich dann zum Beispiel, wenn die Mutter sagt, ach Mensch, könntest du mal bitte kurz den Spüler ausräumen? Und ich sage, oh nö, mache ich nicht. Ne? Hab da meine Rolle der Rebellin und sage, von mir wird das hier auf gar keinen Fall erledigt. Und dann wendet sich vielleicht die Mutter zum Beispiel an den Bruder, der dann sagt, ja okay, Mami, gar kein Problem, mache ich. Das ist eher so der vielleicht fürsorglichere Typ. Und dann habe ich als Rebelle natürlich erreicht, dass die Mutter mich irgendwann gar nicht mehr fragt, ob ich den Spüler ausräume. Also hat quasi die Rolle der Rebellin für mich einen positiven Nutzen. Die Frage ist immer, ob ich mir ein Leben lang in der Rolle der Rebellin gefalle. Und das sollte man dann tatsächlich hinterfragen.
Als Kind in der Familie erproben wir uns ja zum ersten Mal auch in einer Rolle als kluge, vernünftige Tochter womöglich, als weniger geschickter und träger Sohn, vielleicht als Sonnenschein, als Heulsuse, als Strenge. Frau Lüttke, ist man denn automatisch nicht authentisch, wenn man in der Familie eine Rolle einnimmt?
Da ist die Frage, werde ich meiner Rolle und die Erwartungen, die an diese Rolle geknüpft werden, gerecht, also weil man ist dann authentisch, wenn die Rollenerwartung sozusagen erfüllt wird und man sich nicht verstellen muss. Als Beispiel, der Familienvater hat in seinem Job eine Führungsposition und es ist gewohnt zu delegieren. Wenn er dann nach Hause kommt, hat er diese Rolle nicht mehr, sondern da bestimmen quasi die Kinder seinen Feierabend und dann ist er plötzlich das lustige Pferdchen seiner kleinen Tochter, der auf allen Vieren durchs Haus mit ihr galoppiert und hat dann plötzlich eine ganz andere Rolle, die im Arbeitsleben gar nicht kompatibel wäre. Aber beide Rollen für sich sind völlig korrekt und auch authentisch gelebt. Und deswegen gibt es immer unterschiedliche Rollen, an die unterschiedliche Erwartungen geknüpft werden. Und in der Rolle sind wir dann auf jeden Fall immer auch authentisch.
Die Familie ist also das Drehbuch, das unsere ersten und auch vielleicht prägendsten Rollen schreibt. Aber da gibt es ja eben auch nicht nur Traumrollen, wenn man so reinrutscht in die Rolle der Hysterischen, die immer sich fürchterlich aufregt, oder aber des Rebells. Ja, das ist vielleicht spektakulär, aber nicht so schön. Kommt man irgendwann wieder raus aus ungeliebten Familienrollen?
Es gibt Rollen, die passen vielleicht irgendwann nicht mehr zu mir. Also wir machen ja im Laufe unseres Lebens eine Entwicklung durch. Der Mensch ist ja nicht wie so ein Porträt an der Wand, was starr ist, sondern wir verändern uns und wir machen eine Entwicklung durch. Ja, ich kenne zum Beispiel, wenn wir mit dem Kleinkind an die Kasse fahren, ja, das hysterische Kind, ne, was in den Schokoladenriegel an der Kasse möchte. Jedes Mal sage ich zu Eltern, mit 18 gibt sich das wieder. Ja, da hat das Kind dann eine ganz andere Rolle und man ganz andere Problematiken sozusagen. Deswegen ist es so, dass wir uns tatsächlich auch ein Stück weit verändern und auch anpassen. Und immer dann ist eine Rolle nicht gut, wenn wir das Gefühl haben, wir setzen eine Maske auf, weil das Drehbuch des Lebens oder auch unsere Rolle innerhalb der Familie ist ja nicht wie ein Theaterstück, wo wir dann hingehen, wir spielen es 2 Stunden und dann legen wir diese Rolle wieder ab, wie ein Mantel. So ist es ja nicht. Sondern es ist ja mein Leben und das ist ja bestimmt durch ein Ich bin, ja, mit bestimmten Wertevorstellungen. Ja, ich bin lustig, ich bin zuverlässig, ich bin aufmerksam, ich bin fürsorglich. Und das ist ja das, was den Charakter ausmacht und was ein Stück weit vielleicht auch meine Rolle innerhalb der Familie prägt.
Rollenverteilung und Rollenspiele im System Familie und wie sie das Leben prägen. Darüber hat Klaus Hofmeister mit der Familientherapeutin Svenja Lüttke gesprochen. Und nicht nur im Familienkontext oder im privaten Umfeld werden Rollen verteilt, natürlich auch im Beruf. Da sind wir mal Kollege oder Kollegin, manchmal auch Freundin oder Freund. Da gibt es Chefinnen und Chefs oder Untergebene und manchmal auch beides in einer Person. Holger Schlagitter ist Coach und Unternehmensberater. Er arbeitet mit Führungskräften an ihren Rollenbildern. Klaus Hofmeister hat mit ihm darüber gesprochen.
Herr Schlagitter, manchmal hat man ja so die Vorstellung von stark hierarchisch strukturierten Unternehmen, wo noch so Management by Fashion läuft, klare Ansage, ich Boss, du Hugo. Gibt's das eigentlich noch? Und wenn ja, was bedeutet sowas fürs Betriebsklima?
Das gibt's weniger und weniger. Mir begegnet es eigentlich in internationalen Konzernen, die international operieren, überhaupt nicht mehr. Also das lässt sich heute gar nicht mehr durchsetzen. Es gibt zwar immer noch die Vater- oder Mutterfunktion, die man von einem Vorgesetzten, einer Vorgesetzten erwartet. Das heißt einfach die Fürsorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber das Ganze ist wesentlich größer angelegt, heute wesentlich komplexer und damit auch schwieriger geworden, weil eine Führungskraft heute ganz viele Bereiche abdecken muss. Es muss ein Innovator sein, ein Visionär, eine Politikerin, ein Kämpfer, eine Pionierin und letztlich auch ein Gummiball, der immer wieder mit Resilienz zurückspringt, wenn Stressbelastung stattfindet. Und daran sieht man schon, dass die Führungsaufgabe ganz, ganz schwierig ist und man sehr stark unterscheiden muss zwischen funktionalen Führungskräften, die also einfach Führungskraft sind, weil sie halt eben befördert wurden, und solchen Führungskräften, die wirklich die Kunst des Führens beherrschen. Und wer das tut, das sind wirklich auch ganz, ganz beeindruckende Persönlichkeiten.
Mhm. Wie wichtig ist es denn eigentlich überhaupt im beruflichen Kontext, Herr Schlagitter, dass Rollen klar sind und auch klar festgelegt werden? Also dass auch klar ist, wer Chef ist und wer nicht?
Das ist eine sehr interessante Frage. Und ich kann Ihnen einfach meine Einschätzung nach 25 Jahren Arbeit mit Führungskräften sagen. Diese Thematik ist meines Erachtens komplett überbewertet. Teams sagen immer, uns sind die Rollen nicht klar, die Rollen müssen geklärt werden. Was das aber heißt, ist ja, man muss das dechiffrieren. Was es bedeutet ist, es fehlt im Team der Ownership. Also es fehlt praktisch die Verantwortung für das Große und Ganze der einzelnen Teammitglieder, der Kolleginnen, der Kollegen, der Peers, der durchaus auch teilweise der Führungskräfte. Das heißt, beispielsweise, wenn was liegen bleibt, was immer passiert, dann springt keiner drauf und macht das, weil sich keiner dafür verantwortlich fühlt, sondern jeder im Grunde sagt, das ist nicht meine Verantwortung, das ist deine Verantwortung. Das gehört zu einer anderen Abteilung. Und daran zeigt sich ein wesentlich größeres Problem als die Rollenklärung, nämlich, dass die Verantwortung fürs Große und Ganze nicht von jedem und jeder empfunden wird, vielleicht von gar keinem Team. Und das ist ein großes unternehmerisches Problem. Und das ist eine Verantwortung der Führungskraft, das zu ändern. Und dann müssen im Grunde nicht die Rollen geklärt werden, sondern dann müssen Entwicklungs- und Bewusstseinsprozesse in Gang gebracht werden mit dem Team, mit jedem Einzelnen, damit sich dieses Attitude, diese Haltung, dieses Mindset verändern kann.
Sie beraten und entwickeln ja sozusagen auch Führungskräfte, so ist das in Ihrer Selbstdarstellung zu lesen. Aber gibt es denn so etwas wie ein ideales Rollenbild für Sie einer Führungskraft?
Also wir machen natürlich bei Schlagitter Institut ganz viele Assessments und da gucken wir mit einer bestimmten Brille auf Führungskräfte und bewerten die dann natürlich auch anhand dieser Beobachtungen, die wir machen in verschiedenen Übungen, in verschiedenen Bereichen. Und wenn man diese Bereiche jetzt komplett nehmen würde, das wäre im Grunde ideale Führungskraft. Das sind immer drei grobe Bereiche. Das ist, man kann das sagen, Kopf, Herz und Hand. Also das heißt, Kopf ist beispielsweise analytisches Denken, die Fähigkeit, Daten, Zahlen, Fakten zu verstehen, sie zu vernetzen, eine Strategie daraus zu bauen. Alles das, was ich mit dem klassischen Bild des Hirns mache, des Kopfes. Das Herz sind dann die ganzen interaktiven, interpersonalen, kommunikativen Fähigkeiten. Und die Hand, das ist das Engagement, das Anpacken, das Rangehen, die Umsetzungsexekutive im Grunde. Und wenn ich in all diesen Bereichen richtig stark bin, wäre ich quasi die ideale Führungskraft. Aber Sie merken schon am Konjunktiv, die ist mir bis heute nie begegnet. Und ich würde sagen, ich hab in den letzten 15 Jahren vielleicht an die 10.000 Führungskräfte gesehen und bewertet. Und das ist schwierig zu finden. Und auch daran sieht man eben, warum gute Führungskräfte so wertvoll sind. Gute Führungskräfte, nicht einfach nur Führungskräfte, sondern solche, die Kunst des Führens auch beherrschen, weil sie in allen Bereichen im Grunde als Modelle und als Vorbilder funktionieren können und damit für die ganze Unternehmung unter ihnen, neben ihnen und über ihnen wertvoll sind.
Die Rollen, die wir spielen im beruflichen Umfeld, darüber hat Klaus Hofmeister gesprochen mit Holger Schlagitter, Der ist Coach und Berater und Buchautor. Die Rollen, die wir spielen, die Rollen unseres Lebens, das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.